Vor einem Jahr habe ich hier eine Predigt gehalten, schon im Vorgriff auf das Jahresmotto, das wir als Hansa-Vereinigung haben. Und ich habe hier ein Roll-up mitgebracht, da steht es auch drauf, Nachfolge leben. Und um dieses Thema soll es auch heute gehen in der Predigt, im Anschluss an das, was ich vor einem Jahr ausgeführt habe. Dass Nachfolge auch dann gefragt ist und notwendig ist, dass Gott sie von uns erwartet, wenn wir mit schwierigen Bibeltexten konfrontiert werden oder möglicherweise von Gott enttäuscht werden. Ich hatte damals gesagt, dass Nachfolge sich auf die Beziehung zu Gott gründet, auf Vertrauen zu ihm und weniger auf Beweisen. Ich möchte heute drei weitere Aspekte anfügen. Der erste Aspekt handelt davon, wie ich Gott verstehe. Der zweite, wie ich meine Gemeinde verstehe, und der dritte, wie ich mich selbst verstehe. Sonntagmorgen. In diesem Jahr. Der Sabbat war vom Wetter her noch sehr schön. An diesem Tag kommen 50 Jugendliche und Pfadfinder in unser Camp. Und was passiert? Es regnet. Es regnet nicht nur, es schüttet. Es regnet so viel und so viele Stunden hintereinander und von der Menge her, dass der Campingplatz kurze Zeit darauf so aufweicht, dass man die Küche zum Beispiel nicht mehr erreichen kann, ohne von oben bis unten nass zu sein oder mit Schlamm bedeckt zu sein. Man kann im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Platz skifahren. So glatt ist er und der Rasen ist völlig aufgeweicht. Nach zwei Tagen fängt die Kleidung an zu müffeln, weil sie feucht ist. Man kriegt es gar nicht mehr trocken. Und 50 Jugendliche und Pfadfinder wollen eine tolle Freizeit erleben und haben sich das ganze Jahr darauf gefreut. Draußen zu sein, in Schweden, in der Natur, für mich war es ja schon ein Déjà-vu. Ich habe schon mal so eine Freizeit erlebt, wirklich 14 Tage ununterbrochen Regen. Ich erinnere mich daran, dass eine Jugendliche in dieser schwedischen Wildnis ausgerutscht ist und man die Hose nicht mehr sauber gekriegt hat, trotz 25 Waschgänge in der damals modernsten Waschmaschine. Gott, ist das fair? Ist das fair, uns mit so einem Wetter zu bedienen und zu beglücken? Was ist denn Fairness? 1966, ich war damals, habe vom Fernseher gesessen und habe dieses Wembley-Tor gesehen. Ich habe am nächsten Tag erfahren von meinem Mathematiklehrer, dass dieses Tor, das die Engländer geschossen haben, gar kein Tor sein kann, aufgrund mathematischer Beweise, weil der Ball nämlich wieder herausgesprungen ist. Ich habe es ihm damals geglaubt. Aber dieses Wembley-Tor 1966, was England dann den Weg geöffnet hat zur Weltmeisterschaft, das war doch nicht fair, das anzuerkennen. Voriges Jahr in Südafrika ging es andersherum. Da haben die Engländer ein Tor geschossen, das war wirklich im Tor drin, gegen die Deutschen. Und der Schiedsrichter hat es nicht gegeben. Das war auch nicht fair, aber insgesamt war es doch fair. Die Zeitungen haben geschrieben, das ist ein fairer Ausgleich für 1966. Einmal kriegt er ein Tor, was euch nicht zusteht, und dann kriegt er kein Tor, was euch zusteht. Und beide Male müsst ihr damit leben und was daraus machen. Was ist denn überhaupt Fairness? Fairness ist ein Interessensausgleich zwischen Menschen oder das gerechte Anwenden von Regeln und Gesetzen. Und lieber Gott, gehst du fair mit uns um? In Matthäus 20 finden wir ein Gleichnis, was Jesus Christus erzählt, was uns bei dieser Frage eine Antwort geben kann. Es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Dort lesen wir, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Klassisches Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhalten. Man handelt das aus. Ich gebe dir so viel, wenn du so viele Stunden für mich arbeitest und die Leistung erbringst. Und so geht es den ganzen Tag. Sie gingen hin, abermals ging er um die 6. Stunde, dann um die 9. Stunde und tat dasselbe. Und auch noch um die 11. Stunde, eine Stunde vor Sonnenuntergang also, findet er Leute, die müßig rumstehen. Und er sagt zu ihnen, komm, ich habe was für euch zu tun, geht in den Weinberg und helft den anderen mit. Ihr werdet schon das bekommen, was euch zusteht. Hier steht ja nicht, was fair ist. Sondern ihr werdet auch das empfangen, was ich meine, euch zu geben. Genauso geschieht's. Am Abend kommen alle Arbeiter zusammen und bilden eine lange Reihe. Und die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, bekommen als erstes ihren Silbergroschen. Naja, denken die in der ersten Reihe, die also morgens angefangen sind, das wird ja gut werden, das wird ja immer mehr. Aber die, die 3 Stunden oder 5 Stunden gearbeitet haben, bekommen alle das Gleiche, bis zu denjenigen, die zuerst angefangen haben. Und da sagt mir einer mal, das sei fair. Das ist absolut nicht fair, was Gott hier macht. Jede Gewerkschaft würde auf die Barrikaden gehen und würde sagen, so ungerecht kannst du nicht als Arbeitgeber mit uns umgehen. Und Jesus Christus nimmt das als Gleichnis, um uns zu sagen, so geht Gott mit uns um. Das Reich Gottes ist gleich einem Hausherrn. Und er schreibt damit quasi fest, dass Gott nicht fair ist und dass er nicht fair mit uns Menschen umgehen will. Also es hätte vielleicht sogar Menschen gegeben, die diesen einen Silbergroschen Gott vor die Füße geworfen hätten und gesagt hätten, also weißt du was, lieber Gott, dann behalt doch deinen Quatsch. Mach deinen Kram alleine. Aber wenn ich den ganzen Tag den Puckel krumm mache und nur das Gleiche kriege, was derjenige kriege, der eine Stunde gearbeitet hat, hier hast es, du hast mich so enttäuscht. Ich will von dir nichts mehr wissen. Und frag mich morgen früh bitte nicht nochmal, ob du mich einsetzen kannst und ob du mich gebrauchen kannst. Nein, Gott ist nicht fair. Und er legt auch nicht Wert darauf, fair zu handeln. Die Antwort, die Lösung steckt in Vers 15, wo diese Leute mit Gott handeln und ihm seine fehlende Fairness vorwerfen und er sagt, oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Es geht nicht um die Machtfrage. Gott hat die Macht. Es geht um etwas anderes. Siehst du so schält rein, weil ich so gütig bin? Das ist es, was Gott sagen möchte. Es ist nicht fair, wenn man für eine Prüfung lernt und betet und sie doch in den Sand setzt. Und viele von uns, die ihr Leben mit Gott geführt haben, werden Situationen sagen können, wo sie die Fairness Gottes eingeklagt haben und vor ihm gestanden haben und gesagt haben, Gott, das ist nicht fair und das ist es wirklich nicht. Aber Gott handelt mit den Menschen, die ihm gehören und die ihm nachfolgen, nicht nach Prinzipien der Fairness. Er handelt nach den Prinzipien der Güte. Und die Güte kommt aus der Liebe. Fairness beurteilt Situationen. Liebe sucht den Menschen. Und das ist der große Unterschied. Gott sucht den Menschen, weil er ihn liebt und weil er ihm zugewandt ist. Und die Liebe Gottes dokumentiert sich sowohl bei dem, der einen ganzen Tag gearbeitet hat und bei dem, der nur eine Stunde gearbeitet hat. Denn alle beide müssen für eine Familie sorgen. Alle beide wissen als Tagelöhner nicht, wenn ich heute nichts zu arbeiten kriege, wie kann ich morgen noch leben? Wie kann ich das kaufen, was für meine Kinder, für meine Familie notwendig ist? Wie kann ich die Existenz sichern? Und genau das hat Gott im Blick und sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mich einbringe für dich und im Sinne dieses Gleichnisses mit dem Hausherrn deine Existenz sicherstelle. Und er stellt sich für all die anderen hin und sagt, was willst du mit mir regeln, reden und rechten? Güte und Liebe sind meine Maßstäbe. Danach handle ich, nicht nach dem, was uns als Menschen so oft interessiert, nach der Fairness. Und ich freue mich, wenn ich das nochmal aufgreife von der Freizeit, dass so in der Rückschau viele sagen, jetzt mit dem Abstand von einigen Wochen und Monaten, das war die beste Freizeit, die ich je erlebt habe. Der zweite Punkt. Wie sehe ich meine Gemeinde? Siebenten-Tags-Adventisten haben ein hohes Gut. Und das ist die Wahrheit. Es geht uns darum, in unserem Glauben Gott richtig zu erkennen. Es geht uns darum, die Bibel richtig zu verstehen und auch das in der Bibel zu sehen und zu entdecken, was andere vielleicht übersehen oder für nicht wichtig halten. Wir sind eigentlich entstanden aus einer Enttäuschung heraus, weil Menschen sich eine Vorstellung darüber gemacht haben, wie Gott sein Wort erfüllen muss. Es ist da nicht passiert. Am 22. Oktober 1844 ist Jesus nicht wiedergekommen, aber die damals gelebt haben und die unsere Gründerväter sind, haben das zum Anlass genommen, in der Bibel zu lesen und zu forschen und die Wahrheit herauszufinden. Es gibt viele Dinge, die wir mit anderen Denominationen teilen und manches unterscheidet uns in unserem Wahrheitsverständnis. Ich denke an den Sabbat, Offenbarung 13, 14, die Heiligtumslehre, die Taufe, was auch immer. Adventisten haben viel erkannt aus der Bibel und neu bekannt gemacht. Christen sind allgemein der Wahrheit verpflichtet. Uns ist die Wahrheit heilig. Aber darin liegt auch so etwas wie ein Geburtsfehler, den wir mit uns rumschleppen. Aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wird ein Gespräch berichtet von zwei adventistischen Gründungsvätern, die nach dem neuen Licht, wo der eine den anderen gefragt hat, ob er schon neues Licht hat, neue Erkenntnis der Wahrheit. Und ich kenne diesen Satz als Umschreibung der Gemeindezugehörigkeit. Na, wie lange bist du denn schon in der Wahrheit? Gemeinde wird mit Wahrheit gleichgesetzt. Es gibt einen Buchtitel, der mich erschreckt. Vor ungefähr 12 Jahren ist es herausgekommen. Standish-Brüder haben es in Amerika geschrieben, ist ins Deutsche übersetzt worden. Ich halte es für das schlimmste Buch seit langem. Allein schon am Titel, das heißt Hüter der Wahrheit. Und das suggeriert, als ob wir Menschen die Hüter der Wahrheit sind. Und als ob die Wahrheit in unsere Hände gelegt ist. Und mancher in unseren Gemeinden hat genau dieses Verständnis. Und das ist falsch. Leider. Denn schon oft haben Menschen im Namen der Wahrheit andere niedergeknüppelt und runtergeputzt und fertig gemacht. Und zwar unter der Wahrheit, wie sie sie verstanden haben. Und haben den anderen es abgesprochen, dass er die Wahrheit richtig versteht. Man kann im Namen der Wahrheit töten. Man kann im Namen der Wahrheit verunglimpfen, sich über andere erheben und völlig arrogant werden. Im Suchen nach der Wahrheit kann man auch als Christ radikal werden und christliche Werte verletzen. Ich führe das deswegen aus, weil das vergangene Jahr, 2010, und die ersten Monate des Jahres 2011 für mich sehr viele Belege für diese Aussage gegeben haben. Im Ringen um die Wahrheit kann man dem Teufel so auf den Leim gehen, dass er einen aufs Abstellgleis führt. Das beste Beispiel sind die Pharisäer. Was sagt Jesus denn dazu? Johannes 13, Vers 35. Und ich lese Vers 34 auch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht das Wissen um die Bibel, nicht die richtige Erkenntnis machen eine Denomination zur Gemeinde Gottes, oder zur Gemeinde der Übrigen, sondern die Liebe. Es ist die Liebe, die Jesus über alles stellt. Es ist die Liebe, die sich im Umgang aneinander und miteinander zeigt. Es ist der Tonfall. Es ist das Wohlwollen. Es ist das Vertrauen. Es ist die Güte, es ist die Barmherzigkeit. Es ist das, wie Gott mit uns umgeht. Paulus sagt, dass die Erkenntnis aufhören wird. Paulus sagt, dass alles Ringen um Wahrheit, um Erkenntnis aufhören wird, nur eins nicht. Und das werden wir mitnehmen bis in alle Ewigkeit hinein. All diejenigen, die auf der neuen Erde sein werden, mit Gott, mit Jesus Christus zusammen, werden von diesem einen bestimmt sein. Und das ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten. Und wie definiert er die Liebe? 1. Korinther 13, ab Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht unnötig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist es, was die Gemeinde auszeichnet. Nicht die Erkenntnis und nicht das Ringen um die Wahrheit. Nachfolge definiert sich zuerst darin und daran, ob wir einander lieben und liebevoll miteinander umgehen. Und Nachfolge in Bezug auf mich selbst, was meint das? In Johannes 3, Vers 16 lesen wir diesen Text, den jeder Christ sicherlich auswendig kennt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass Gott nicht stillsitzen konnte. Als er oben im Himmel sah, wie auf dieser Erde die Sache gegen die Wand gefahren worden ist von Adam und Eva, da hat ihn das nicht kalt gelassen. Da saß er nicht so wie in einem Fernsehraum oder in einem Chatroom und hat so ein bisschen kommuniziert, hat sich das so ein bisschen angeguckt, hat gesagt, ist ja ganz interessant oder schlimm, was da passiert ist auf der Erde. Naja, so ist es halt. Johannes 3, Vers 16 bedeutet, dass Gott nicht stillsitzen konnte, dass er nicht unbeteiligt sein konnte, sondern handeln musste. Das, was andere vor die Wand gefahren haben, war ein Handlungsauftrag für ihn. Er sah sich durch die Sünde auf den Plan gerufen. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe und Sehnsucht. Liebe führt immer zum Engagement. Nachfolge ohne Engagement ist ein Trugbild. Ist ein Nonsens-Skript. Ist eine geistliche Lebenslüge. An dieser Tatsache kommt kein Christ vorbei. Gott erwartet von denjenigen, die sich für ihn entschieden haben und die ihm nachfolgen wollen, dass sie in seinem Sinne handeln. Es gibt viele Möglichkeiten des Handelns. Ich möchte an dieser Stelle nicht der Gefahr erliegen, Handlungsfelder aufzuzeigen und aufzufordern, sich hier zu engagieren. Es gibt etwas viel Besseres. Denn alle Handlungsfelder und Listen, die ich aufführen könnte und würde, wären nur unvollkommen und würden meinem Verständnis entsprechen. Aber es gibt etwas viel Besseres. Es gibt die Möglichkeit, dass jeder von uns zu Gott geht und sich von ihm ansprechen lässt und sagt, Herr, zeige mir, wo du mich brauchst. Zeige mir, wo du mich einsetzen möchtest. Paulus spricht davon, dass Gott jedem Christen die Gaben des Heiligen Geistes gegeben hat, zu allgemeinem Nutzen. Einige führt er auf. Ich kenne eine ganze Reihe von Gemeindegliedern, die ihren Platz erkannt haben, die Gabe erkannt haben, die Gott ihnen geschenkt hat und sie einsetzen. Ich kenne aber auch eine ganze Reihe von Gemeindegliedern, die soweit noch nicht sind. Aus welchen Gründen auch immer. Wer sich für die Nachfolge für Jesus Christus entscheidet, muss sich darüber klar sein, dass Gott ihm einen Platz zugewiesen hat. Und dass Gott erwartet, dass er diesen Platz übernimmt. Auch diese drei Aspekte gehören zur Nachfolge. Annehmen, dass Gott aus Liebe handelt und nicht nach den Prinzipien der Fairness. Anerkennen, dass das Zeichen der Gemeinde das liebevolle Handeln ist und dass Liebe höher bewertet wird als Wahrheit und die Erkenntnis der Wahrheit. Und auf mich übertragen, dass Nachfolge ohne Handeln, ohne Engagement nicht geht. hältst du es mit der Nachfolge? Wenn du die Bibel aufschlägst und an gewisse Stellen kommst, dann erfährst du, dass Jesus ganz radikal ist. Ganz oder gar nicht. Ich bin ein Mensch, der diese Radikalität scheut. Ich scheue mich vor allem, sie einzufordern und auf andere zu übertragen. Hier kann es nur darum gehen, dass Gott jeden von uns anspricht. Wo Gott uns gebraucht, in der Nachfolge, wo er uns einsetzen möchte, wo er auf den liebevollen Umgang meinerseits mit dir wartet, all das muss er dir zeigen und mir. Und deswegen gründet Nachfolge sich immer in einer Beziehung zu einem lebendigen Gott. Amen.